Guten Morgen, ich begrüße Sie zur Vorlesung Geschichte und Ästhetik der audiovisuellen und digitalen Medien 2. Im ersten Teil geht es heute um künstliche Intelligenz als eines der Kernaufgaben der Umsetzung von Spielregeln, dass man auch irgendeinen Gegenspieler hat. Es gibt natürlich Spiele, die man nur mit Menschen spielt. Aber inzwischen, also das hat angefangen damit, weil der Computer gar keine KI wirklich berechnen konnte. So Pong ist ja eher ein Zwei-Personen-Spiel oder Space War. Aber es hat sich dann doch sehr schnell auch der Wunsch durchgesetzt, man hätte gerne irgendwie einen Computergegner. Künstliche Intelligenz bedeutet nicht wirklich intelligent, sondern das, was halt in Spielen benutzt wird. Üblicherweise sagt man, das ist alles Verhalten, wofür man bei Menschen normalerweise Intelligenz unterstellt, aber nicht sowas wie die große künstliche Intelligenz eines autonomen und selbstbewussten Roboters oder einer Maschine. Sie sehen im Hintergrund von BioShock Infinite zwei KIs, die gegeneinander vorgehen. Das ist auch eine Aufgabe des Computers, der ist keineswegs nur die eine Fraktion und die anderen Spieler die andere, sondern der Computer kann durchaus gegen sich selbst vorgehen. So, hier sehen Sie die grundlegende Gliederung, künstliche Intelligenz. Wir müssen erstmal im Weltinterface die Welt wahrnehmen. Also wir müssen schauen, als das Computerprogramm muss die Spielwelt wahrnehmen. Warum? Weil natürlich hat der Computer alle Informationen über jedes Objekt in der Welt. Aber das Ziel ist, hatte ich Ihnen ja auch schon mal gesagt, ist es nicht, die beste KI zu schreiben, die möglich ist, die also alle Informationen auswertet, die dem Computer zur Verfügung stehen, sondern eine, die glaubwürdig ist. Und das heißt, wir geben der KI weniger Informationen, als der Computer eigentlich hat. So auf Grundlage der Informationen, sowas wie, kann ich was sehen oder kann ich was hören, trifft dann die KI eine Entscheidung, Decision-Making, Entscheidungen, die häufig in Bewegungen führen. Ich muss irgendwie die Position wechseln, ich muss von hier nach dort, ich muss rennen, ich muss verfolgen, ich muss mich verstecken. Das wäre dann unter Movement und darüber sitzt, also dann auch andere Handlungen, die man ausführen kann, die ich im Einzelnen aber nicht alle durchgehen werde, wie man irgendwie angreifen oder sammeln oder aufbauen oder sowas umsetzt. Darüber sitzt manchmal bei manchen KIs sowas wie Strategie und Taktik. Also ein Modul innerhalb des KI, dieser KI-Sub-Engine, die sich darum kümmert, langfristig zu planen und nicht einfach nur die Situation zu meistern. Darunter ist dann sowas wie Animation and Physics, also man muss die KI-Figuren auch irgendwie animieren und die sollten sich an die Physik der Welt halten, aber das ist nicht Teil der KI und das haben wir ja auch schon in eigenen Vorlesungen besprochen. Also ich fange mal vorne an, die Wahrnehmung. Wenn man Wahrnehmung analysiert, und darum geht es ja wieder in dieser Vorlesung, ein Wörterbuch zur Verfügung zu stellen, mit denen man KIs analysiert, kann man erstmal unterscheiden, welche Sinne werden umgesetzt. Der häufigste ist was wie Sehen, also Sight. Kann die KI etwas sehen? Ich gehe jetzt mal davon aus, so KI den Spieler oder irgendetwas, was die KI halt sucht. Kann sie es hören? Also gibt es irgendwie ein Audiosignal, was laut genug ist, dass die KI das wahrnehmen kann? Auch hier gilt, der Computer, die Engine weiß, wo welches Audiosignal ausgesendet wird, aber die KI hat ihr eigenes Mikrofon. Und dann kann man immer messen, hört die was, was lauter ist als irgendein Schwellwert. Und wenn, dann kommt so ein gelbes Fragezeichen über ihr und sie sagt, oh, ich habe was gehört. Darum geht es. Und bei Sehen ist es auch so, man schickt so Sehstrahlen in die Welt. Und wenn die auf was Interessantes treffen, dann gilt das als gesehen und nicht alles, was man sehen kann. Kollisionserkennung ist ja auch Aufgabe der Physik. Das ist ganz einfach zu gucken, berührt die KI etwas oder berührt der Spieler die KI. Dann kann man das als Touch-Event auffassen und auch entsprechend auswerten. Sehr selten gibt es sowas wie Riechen. Also ich habe hier mal Dogs Life, die Smell-O-Vision. Dogs Life, da sind sie so ein Hund, First-Person-Hund. Also man sieht vorne die Hundeschnauze im Bild. Und der bewegt sich durch die Welt, unter anderem durch Geruchswahrnehmung. Geruch kann man so programmieren, dass man sagt, wenn der Spieler irgendwo vorbeigeht, dann hinterlässt er eine Spur, die vielleicht noch 2 Minuten dort an der Stelle ist und die verschwindet dann. Das wird hier dann in Form von solchen farbigen Wolken dargestellt, aber es ist ja nur die Visualisierung. Riechen kann man implementieren, wird ganz, ganz selten gemacht. Also es gibt manchmal so eben mit Hunden, irgendwie in Call of Duty gab es mal so einen Hund und der konnte riechen. Also der konnte Spuren wahrnehmen, die hinterlassen werden. Das kann man dann auch verschieden einfärben, also sagen, der oder der hinterlässt diese und jene Spur, aber wird in der Regel dann doch durch Hören oder durch Sehen übersetzt. So, dann gibt es noch Fantastic Modalities, fantastische Sinne, also sowas wie Röntgenblick, Telepathie, also irgendwas, was es in der echten Welt gar nicht gibt, was aber so eine Figur haben kann, also dass die schon im Vorfeld weiß, wo der Spieler hingeht, weil der Computer das berechnet und ihr dann einfach als Telepathie mitgibt. Das hängt dann von den Spielen ab, ob sowas benötigt wird. So, hier sieht man mal ein Beispiel. Ich kann Ihnen das auch mal als Film zeigen. Aus Half-Life 2. So, also der geht jetzt durch die Tür und wird sofort angeschossen, weil da hinten einer steht, zack, der halt auf Sicht schießt. Also der schickt ständig Sehstrahlen. Die KI schickt Sehstrahlen zum Spieler. Und wenn die ununterbrochen, also wenn da nichts im Weg ist, keine Wand oder eine Tür, dann gilt das halt als, okay, Spieler gesehen, angreifen. So, und da kommt man jetzt nur schwer raus. Die ist auch sehr schnell, wie man sieht. Also. So, jetzt gibt es, bei dieser, nicht bei jeder KI, bei dieser KI gibt es einen Weg, wie man das umgehen kann. Der ist ein bisschen zappelig. So, der nimmt so einen, das ist eigentlich nur so ein Prop, also so ein Objekt. Und damit verdeckt er die Line of Sight, weil er weiß, wie die KI funktioniert. So, das ist jetzt, es bricht natürlich die Immersion. Man ist eigentlich auch nicht... Jetzt kann man sagen, also es ist ein Fehler, also kann man jetzt davon ausgehen, also da haben wir nicht mehr gedacht. Das funktioniert sogar bei den Combines direkt, die haben nur eine größere Line of Sight. So, ist das jetzt eine dumme KI? Da kann man jetzt davon ausgehen, dass sie schlampig programmiert ist. Es wäre viel einfacher, wenn man nicht ein, sondern drei Sehstrahlen schickt, zum Kopf, zu den Füßen und zum Körper oder so. Aber das war von Valve eine Designentscheidung. There are two important things to note. First, the operations of sensing are ordered from least expensive to most expensive. Also das Einfachste ist, so einen Sehstrahl zu schicken. Second, for player satisfaction, vision is a game of peekaboo. In a first-person game, the player's sense of body is weak. Sie haben kein Körpergefühl, weil sie keinen Avatar haben in dieser Welt, sondern eben nur eine Kamera sind. And the player seen by an opponent they do not see often feels cheated. Also wenn sie angeschossen werden, ohne dass sie den Gegner sehen, fühlt sich das komisch an, sagen sie, also zumindest als sie Half-Life 2 entwickelt haben. Und so dass man gesagt hat, bei diesen, also bei den anderen Combines ist es schwieriger, die haben tatsächlich mehr Sehstrahlen, also die normalen KIs, aber der dahinter steckt, der hat nur einen einzigen Strahl, den er zum Spieler schickt und auswertet, und wenn der verdeckt ist, dann gilt der Spieler als nicht gesehen. Das ist eine Entscheidung, die man hier exploiten kann. Es ist nicht häufig, dass man das so gut machen kann. Aber das sind so Dinge, wo man dann merkt, es ist halt doch ein Spiel, was programmiert ist. Und es ist natürlich so eine ungewünschtes KI-Verhalten. Das war jetzt wahrscheinlich nicht klar, dass man das mit so einer Senfdose oder was das da ist, so einer Farbdose, so einfach reinlegen kann. Aber man muss sich halt jedes Mal die Frage stellen, was sieht die KI? Oder was hört sie? Hört sie was? Und was kann man tun, um das zu umgehen? Oder das ist dann eigentlich Teil des Spielerlebnisses, es rauszufinden, wie weit geht die KI? Was kann ich gerade so bei Stealth Games, also wie kann ich lautlos laufen? Oder kann ich irgendetwas tun, um die Schrittgeräusche zu dämpfen? Bei Thief kann man dann irgendwelche Laubpfeile schießen und die legen dann den Boden mit schalldämpfendem Material aus und regulieren einfach den Lautstärkepegel runter. Und das ist Teil des Spielerlebnisses, dass man lernt, wie funktioniert eigentlich die KI. Insofern gilt es bei der Wahrnehmungsanalyse als erste Frage, welche Modalitäten werden wahrgenommen? Also was kann die KI überhaupt wahrnehmen und wie kann man das testen? Da ist dann solche Experimente im Spiel, die gelten ja nicht im Spielfortschritt, sondern mal rauszufinden, wie die KI funktioniert. Die sind dann ganz hilfreich, um zu sehen, kann die mich hören und von wo? Es gibt dann so Experimente, wo man hinter der KI immer auf den Boden springt und die hört nichts oder so. Das kann man dann rausprobieren. Oder wie reagiert sie auf Berührung? Und riechen muss man in der Regel, kann man davon ausgehen, wird nicht. Also es geht immer um Sehen, Hören und Berühren. Riechen und Schmecken sowieso nicht. Das sind so Sinne, die bislang nicht umgesetzt werden. Aber das ist so eine Checkbox. Sie sollen ja KIs analysieren für ihr Spiel. Welche Sinnesmodalitäten werden wahrgenommen und wie werden sie verarbeitet? Wohin führt das? Hier ist noch auch ein etwas älteres, aber immer noch lehrreiches Video von Overgrowth. Alpha von, was auch immer, 2010 oder so. Das ist ja, glaube ich, immer noch ein Alpha. Also der arbeitet, das ist so ein Spiel, wo sie Kung-Fu-kämpfende Hasen sind. Das ist, also die Prämisse ist nett, aber es ist halt, glaube ich, nur ein Entwickler oder sehr wenige und die kommen einfach nicht in die Gänge. Und inzwischen ist es auch nicht mehr up-to-date. Also so, der schickt Sehstrahlen in die Welt. Das ist tatsächlich, das kann man in Unity, kann man das einfach programmieren oder in jeder Engine zu sagen, schick mal einen Strahl von einer bestimmten Länge in die Welt. Das ist so die Sehweite, die man hat. Und die nach vorne sind länger als die zur Seite, weil man in den Augenwinkeln weniger sieht. So, wenn der Gegner gesehen wurde, dann werden die Sehstrahlen länger, weil er ja halt den verfolgt, aber auch fokussiert. Das muss man alles programmieren. Und jeder dieser Strahl ist eine eigene Physikaufruf. Also das ist teuer für so eine Engine, verhältnismäßig teuer im Vergleich zu dem, was wir in Half-Life gesehen haben. Aber man sieht schon von den Ohren bis zu den Pfoten, da kann man nicht einfach irgend so ein Marmeladenglas in den Weg halten, weil man nur einen Sehstrahl unterbricht und dann nicht alle. Und es reicht halt, dass einer grün ist. So, und jetzt... Und jetzt sieht man, das ist der Unterschied zwischen Computer und KI. Der Computer schickt die Strahlen weiter. Der Computer weiß auch genau, wo der Spieler ist. Der schickt einen Strahl von der KI zu dem Spieler. Der trifft auch, aber wird unterbrochen. Man kann schauen, bei solchen Strahlen gibt es ein Hindernis im Weg. Und wenn ja, hier wird das dann rot gefärbt, dann gilt die Sichtverbindung als unterbrochen. Dann weiß ich jetzt, die KI sieht den Spieler nicht. Der Computer weiß alles, aber die KI nicht. So, und hier sieht man da so zur Hälfte, also hier ist noch grün, er sieht halt so zwei, drei, die Hände, hier den Hintern und so, und den Rest aber nicht. Aber er geht sofort in Angriffsmodus. Hier ist Ton. Also da wird jedes Klangerlebnis wird jetzt so als Kugel, die sich ausbreitet, visualisiert. Das entspricht ja auch ungefähr dem Schall, dass sich Schall kugelförmig im Raum ausbreitet. Was hier jetzt nicht drin sind, sind Reflexionen, aber das sei mal dahingestellt. Und der verbreitet sich so eine gewisse Entfernung und dann gilt er als nicht mehr wahrnehmbar. So, und dann gilt, wenn man sich versteckt, was macht die KI denn? Das geht ja schon in Richtung Entscheidung und Bewegung, aber es ist in dem Video halt auch drin. Also, was er macht, ist, er hat noch das hier als Kugel visualisiert, den letzten bekannten Standort, der wird aufgenommen. Und sobald die Verbindung unterbrochen wird, also er nicht mehr sieht, geht die KI davon aus, der versteckt sich da, der ist da stehen geblieben. Das ist eine sehr gute Assumption, aber ich habe eine Assumption, die ich nicht habe. Für mich ist es ein Pixel. So, was er natürlich auch machen könnte, ist sagen, ich gucke mir die Bewegungsrichtung an und extrapoliere linear. Ich gehe davon aus, der bewegt sich in genau der gleichen Bahn wie vorher. Noch darüber kann man sagen, ich gehe davon aus, der wird sich verstecken. Also dann gucke ich in die umliegenden Verstecke. Das sind alles Möglichkeiten, die man programmieren kann. Es ist dann aber immer aufwendiger. Das Simpelste ist wirklich, ich weiß, wo die Position ist und sobald ich den Kontakt verliere, laufe zu der letzten bekannten Position. Und das ist hier diese Kugel. Okay, so, also ich weiß gar nicht, ich habe das inzwischen mal irgendein Bundle gekauft. Ich muss mal schauen, wo sie inzwischen stehen mit ihrem Spiel. Das Schöne ist aber, das machen sehr wenige, die haben ihre Entwicklung, weil sie erstmal von Spenden abhängig waren oder von Early Access Bezahlungen sehr gut dokumentiert. Also sie haben ganz viele Überlegungen, die sie hatten, um halt ihre Engine zu bauen oder um ihre Algorithmen dazu schreiben, haben sie halt solche kurzen Videos gemacht. Gut, also das ist Wahrnehmung. Als nächstes ist dann die Frage, wie treffe ich eine Entscheidung als KI? Entscheidungen zu treffen, da gibt es verschiedene Verfahren. Das älteste ist der Entscheidungsbaum, den man vor allem bei Strategiespielen kennt. Sie wissen, wenn Sie vielleicht Schach spielen oder Dame oder vielleicht sogar nur Tic-Tac-Toe, da gibt es immer diese Überlegung, okay, wenn ich das mache, macht der das, dann kann ich das machen, nee, und wenn er aber das macht, mache ich jenes. Und man sieht oder man ahnt sehr schnell, dass sich dieser Baum rasch verästelt. Also die werden immer komplexer. Bei Schach gibt es ja schon in der ersten Position für den weißen Spieler 8, 16, 18 verschiedenen, 20 verschiedene Züge. Also 8 mit den Bauern, entweder ein oder zwei Felder und dann nochmal mit jedem Springer zwei. Und auf diese 20 Züge hat der andere auch 20 Erwiderungen. Also schon nach einem Zug, zwei Halbzügen, hat man 400 Kombinationen. Und das kann man im Kopf gar nicht mehr verarbeiten, solche Massen, weil der nächste dann mal 400 Mal und dann werden es ja tendenziell mehr. Für einen Computer ist es möglich, solche Mengen zu verarbeiten, aber Schach ist eines dieser Spiele, die auch für Computer sehr schnell sehr groß werden. Bei Tic-Tac-Toe sieht man rechts den Baum, also irgendwo mitten im Spiel. Ich kann jetzt, X ist dran und X will maximal, also X wird gerne gewinnen. So, jetzt hat er drei Möglichkeiten, wo ein Kreuz zu setzen ist, nach links, nach rechts oder nach rechts unten. Und da gibt es dann drei Subbäume, drei Äste. Bei jedem Ast hat Kreis eine Antwortmöglichkeit. Wenn wir in den linken Ast gehen, dann kann Kreis sofort die linke Spalte schließen. Das gilt für X als verloren, wollen wir nicht, nicht gut. Kreis kann auch unten rechts hingehen und dann kann ich gewinnen. Aber da Kreis ja nicht dumm spielt, gehe ich davon aus, Kreis wird so gut spielen, wie er kann und vermutlich dann in die linke Spalte setzen. Damit gilt die gesamte linke Ast als verloren. Wenn ich nach rechts setze, mein Kreuz, werde ich verlieren. Also wird der ausgeschlossen. Dann gucke ich mir an, unten rechts, das ist die mittlere Entscheidung. Wenn ich nach unten rechts gehe, kann entweder Kreis wieder zumachen oder es gibt ein Unentschieden. Aber Kreis wird vermutlich seine linke Spalte schließen, also ist das auch kein kluger Zug. Wenn ich nach links setze, kann Kreis entweder meinen Sieg verhindern oder nach unten rechts setzen, dann gewinne ich. Also im schlimmsten Fall kriege ich ein Unentschieden. Es ist von allen drei Varianten, die ich habe, immer noch die beste. Also ich werde nicht gewinnen, aber immerhin werde ich nicht verlieren. Und da ist dem X-Spieler darum geht, den Gewinn, also sozusagen die Gewinnfunktion zu maximieren, entscheidet er sich dann für den linken Zug, für den rechten Zug im Baum und nach links zu setzen. So, das ist die Möglichkeit, wie man den Entscheidungsbaum Entscheidungen fällt. Problem ist, die werden sehr schnell sehr groß. Wie gesagt, da gibt es beim Schach oder bei Go, so hat man früher mit Go gearbeitet, einfach die Möglichkeit, wir schneiden die völlig sinnlosen Züge ab. Also wir sagen, das bringt sowieso nichts, den müssen wir gar nicht weiter verfolgen, diesen Subast, egal wie es weitergeht. Gary Kasparov, also ein Weltmeister im Schach, hat mal gesagt, auf die Frage, wie viele Züge er denn so vorausberechnet, also wie viele Züge er sich anschaut, sagt er ja, nur einen, den besten. So, und das können Menschen, also den besten nicht, aber das können Menschen, diesen Entscheidungsbaum sehr schnell klein halten, zu sagen, ich gucke mir nur das an, das sagt mir die Intuition. Inzwischen sind KIs, also jetzt so diese Spiele-KIs wie bei Go, die gehen anders vor mit neuronalen Netzen und die bauen auch auf solche Intuitionen. Aber das ist ein Trend, den es erst seit letztem Jahr gibt. Oder seit diesem, so richtig? Nee, seit letztem doch schon. Also seit Go zum ersten Mal von einem Computer erfolgreich gespielt wurde gegen starke menschliche Spieler. Und da gibt es dann solche Entscheidungsbäume. Also es gibt schon Entscheidungsbäume, aber das Abschneiden der Äste läuft über ein Mustererkennungsverfahren, was nicht mehr so einfach ist wie hier, dass man das irgendwie ausrechnet. Wie sehen Entscheidungsbäume in KIs aus? Also hier hätte man so ein, wieder so einen Feind, der patrouilliert da rum und guckt halt, ist Enemy visible? Was wir eben bei Overgrowth gesehen haben. Also wenn dieser Wolf den Hasen sieht, dann kann er gucken, ist Enemy visible? No. Ist Enemy audible? Kann man ihn hören? Vielleicht, weil er sich von hinten ranschleicht. Yes, dann creep. Also dann muss er irgendwie wegkriechen. Ansonsten ist es vorbei. Wenn er nichts, dann mach einfach, was du immer machst. Lauf rum oder so. Also wenn du ihn weder siehst noch hörst, dann ist kein Enemy da. Hier ist was anderes. Hier ist tatsächlich eine KI, die sich an einen Feind heranschleichen will. Also wenn ich den hören kann, ich höre, da ist einer, dann schleich dich lieber ran. Ansonsten kann es halt zu Problemen kommen. So, wenn ich den Feind sehen kann, dann gucke ich, ist er 10 Meter weg? Ja, dann greife ich an. Also wenn er weniger als 10 Meter weg ist. Falls nicht, kann ich den Enemy flankieren. Und also ist er seitlich? Ja, dann beweg dich, dreh dich zum Beispiel und ansonsten Angriff. So, also das sind so Entscheidungen, die man fällen kann. So ein Entscheidungsbaum wird in jedem Frame, wo er durchgelaufen, von oben wird er angefangen und dann endet man in irgendeinem so Blatt. Also es ist wie so ein Baum und die Endknoten heißen Blatt, wie man das von Bäumen erwartet. Und dieses Blatt ist eine Entscheidung, die zu treffen ist, irgendeine Aktion, die auszuführen ist. Das kann auch zufällig sein. Also werde ich angegriffen? Ja, dann verteidige dich. Wenn nicht, dann wirf eine Münze, also nimm irgendeinen Zufallswert. Und wenn es Head ist, Kopf, dann patrouilliere. Wenn es Tail ist, Zahl, dann bleib mal stehen. Und dadurch entsteht dann bei KIs sowas wie, letztes Mal hat der aber was anderes gemacht. Boah, eben als ich da war, da ist der aber links gelaufen, jetzt geht er plötzlich rechts. Also was Unvorhergesehenes, was für Spieler wiederum bedeutet, sie müssen sich auf die Situation einstellen und können nicht einfach den Pfad der KI genau vorhersagen. Also Entscheidungsbäume wurden benutzt früher mal. Inzwischen, wenn man mit Bäumen arbeiten will, nimmt man eher Behavior Trees. Das ist also hier ganz grob, Sie müssen jetzt nicht Behavior Trees verstehen, aber Behavior Trees sind auch solche Bäume, auch die haben Wurzelknoten oben und Blätter, in denen man sich irgendwie entscheidet. Aber die Knoten dazwischen haben verschiedene Funktionen. Also zum Beispiel gibt es den roten, das ist der Selector, der wählt zwischen zwei Varianten aus. Und zum Beispiel immer die linke zuerst. Aber wenn die nicht funktioniert, dann nimm die rechte. So, und das Grüne sind Sequenzen. Die sind nur dann erfolgreich, wenn jeder seiner Subknoten erfolgreich ist. Zum Beispiel, auch da, wir fangen mal von links an, ist der Feind in der Nähe und nur wenn das stimmt, wird der nächste Knoten ausgeführt. Also wenn der in der Nähe ist, dann sagt der diese Sequence-Knoten, okay, wir machen mal weiter. Wenn schon kein Feind in der Nähe ist, sagt der Sequence-Knoten darüber, ach, wir hören auf, hat keinen Sinn. Und der Selector, rote ganz oben, sagt dann, okay, diese linke Sequenz taugt nichts, wir gehen mal in die rechte. Und das hat mehr Intelligenz, wenn Sie so wollen, in den Zwischenknoten als so ein Entscheidungsbaum, der immer von oben durchgefahren wird. Hier ist, wenn ich in der Sequenz bin, ist erstmal dieser grüne Sequenzknoten für den Rest zuständig und der obere wird nur belästigt, wenn ich hier nicht weiterkomme. Also wenn ich den Feind in der Nähe habe, dann greife ich an, wenn ich angreife und danach bewege ich mich auf den Feind zu. Also das sind so zwei Dinge, die man unterschiedlich ausführen kann. Und damit ist die linke Sequenz erfolgreich. Ich greife an und bewege mich darauf hin und der Selector sagt, alles klar, ich bin zufrieden, macht mal weiter. Bis halt der linke Knoten oder die linke Sequenz nicht mehr auszuführen ist, weil der Feind weg ist oder weil ich mich nicht mehr hinbewegen kann. Dann wird der rechte ausgeführt und auch hier ist wieder ein Selector, nämlich links oder rechts und links ist wieder eine Sequenz. Stehe ich im Gras? Falls ja, setz dich hin, warte und stehe wieder auf. Warum auch immer man das tun sollte. Oder wenn das nicht geht, weil ich nicht im Gras stehe, dann pfeife halt ein Lied. Das ist so, irgendwie mach irgendeine Idle-Animation. Im Grunde genommen ist das einer, der steht da rum, wartet, bis ein Feind kommt und greift dann an. Es gibt genügend Spiele, die so dämliche KIs haben, also die nichts anderes zu tun haben, als auf Feinde zu warten. wo man sich dann fragt, was machen die ganze Zeit? Stehen die hier nur rum und warten auf mich? So, wo man dann durch die Welt geht und alle, hinter jeder Tür steht einer mit der Waffe auf die Tür gerichtet und hinter jedem Gang. Wo man sich schon fragt, warum stehen die da und warum machen die nichts anderes? Manchmal setzen sie sich hin. Und man kann aber solche Behavior Trees bedeutend komplexer gestalten, sodass sie halt, wenn kein Feind ist, dann geh deinem täglichen Business nach. Morgen. Also das ist Behavior Trees, das ist derzeit State of the Art. Also das wird sehr häufig eingesetzt in Spielen, nicht zuletzt, weil Game Engines wie die Unreal Engine, aber auch Unity, also bei der Unreal Engine ist es von Haus aus, gibt es ein Behavior Tree Modul, da kann man die sehr einfach programmieren. Und bei Unity kann man das nachrüsten. Der Vorteil ist, solche Verhaltensbäume können auch Level-Designer schreiben. Die müssen dann nicht in den Programmcode, dann baut man einfach solche Knoten, das macht man in so einem visuellen Editor und kann damit eine KI programmieren, ohne dass man in den Programmcode reinsteigt. Und das ist für viele Designer ist das wichtig, weil die nicht richtig programmieren können, aber dennoch sagen, okay, ich muss hier wie an der KI was ändern. Und das macht man mit solchen Behavior Trees sehr einfach. Und die logische Umsetzung machten dann die Programmierer, aber im Grunde, es ist sowas wie eine Programmiersprache für KIs, eine visuelle. Eine Alternative, die man häufiger gesehen hat, sind Zustandsautomaten, in denen die KI in einem bestimmten Zustand ist, zum Beispiel en garde, also sie patrouilliert. So, und in jedem Zustand wird regelmäßig abgefragt, gibt es irgendeinen Grund, meinen Zustand zu ändern? Also wieder Weltwahrnehmung, und wenn ich einen kleinen Feind sehe, greife ich an. Und zwar entweder, also ich kann den Kampf verlieren, losing fight, dann renne ich weg, aber hier gibt es überhaupt, also nach dem Fight, also bis zum Tod, einer von einem der beiden. Es gibt überhaupt keinen Zustand, in dem Fall ist eine schlechte State Machine, selbst wenn der Gegner tot ist, gibt es keinen Weg aus diesem Kampfzustand raus, der wird immer weiter kämpfen, aber irgendwann ist, dann ist wahrscheinlich das Spiel zu Ende. Aber wenn der Kampf verloren ist, dann wird die KI wahrscheinlich, wenn ihre Trefferpunkte unter 20% sind oder irgendwas passiert, dann versucht sie zu fliehen. Wenn sie es geschafft hat, dann geht sie wieder auf Patrouille und wenn nicht, ist sie ja eh kaputt. Und auf Patrouille kann sie auch einen großen Gegner sehen oder einen starken Gegner, der vielleicht dreimal so stark ist oder wie auch immer mal ein Big Enemy oder dreimal so groß ist, dann läuft sie auch weg. So, das ist so ein Zustand, das ist ähnlich, also man kann, glaube ich, Behavior Trees in State Machines überführen. Das ist eine andere Form, wie man es darstellt, hier als Diagramm, und eine andere Form, wie man es programmiert. Aber da gibt es weniger Module für Unreal oder Unity Engine, sodass man inzwischen bevorzugt auf die Behavior Trees umsteigt, die eine Verallgemeinerung der Decision Trees sind. Was bedeutet das für die Analyse einer KI? Sie müssen ja die intern, den Code finden Sie nicht raus, Sie wissen nicht, wie die Programmierer, ob die eine State Machine oder ein Behavior Tree benutzen, außer Sie haben es dokumentiert. Müssen mal im Postmortem gucken oder in dem Making-of, ob es da irgendwelche Aussagen zu gibt. Sie können deswegen bei einer Analyse eines der Modelle nehmen, die Ihnen am besten gefallen. Also Sie nehmen entweder das eine oder das andere und fragen sich zum Beispiel, welche Aktionen können ausgeführt werden. Das sind so die Blätter. Das sind so, am Ende einer Entscheidung steht eine Aktion und dann muss man erstmal wissen, welche Aktion gibt es überhaupt. Hier ist jetzt der Fragebogen ist hier für einen Zustandsautomaten. Wie viele Zustände hat so ein NPC oder NSC? Ist der eben Patrol, Flight, Attack oder hat er noch mehr? Irgendwie unterhalten, es muss ja nicht immer Kampfsituation sein, es kann ja auch handeln. Also, oder er ist freundlich oder unfreundlich oder sowas. Hat Zeit, hat keine Zeit. Also das sind ja unterscheidbare Zustände. Meistens ist ein Zustand auch mit einer bestimmten Animation verbunden oder mit einer bestimmten Musik oder mit irgendetwas für den Spieler Lesbarem, also der auch weiß, aha, hier ist er in einem anderen Zustand. Der hat jetzt rote Augen, jetzt ist er aggro oder er hat halt ein Dollarzeichen in dem Kopf, das heißt, ich kann mit ihm handeln. Oder hat irgendwie, guckt mich an, dann kann ich ihn ansprechen. Also das sind solche Hinweise, die ein Spieler braucht, um zu wissen, in welchem Zustand so eine KI ist, was kann man gerade machen. Und dann ist die große Frage, wann ändert sich der Zustand? Was muss geschehen in der Welt, dass von einem Zustand in den nächsten übergegangen wird? Das sind ja meistens irgendwelche Wahrnehmungen. Ich spreche ihn an, ich greife ihn an, ich komme in sein Sichtfeld, ich lasse was fallen oder in irgendeiner Form passiert was, sodass er in einen anderen Zustand übergeht. Ich betrete eine bestimmte Triggerzone und dadurch wird das dann ausgelöst. Und die nächste Frage wäre, plant er vorausschauend? Wenn er wegrennt, rennt er irgendwo hin, wo er sich verstecken kann, oder rennt er einfach planlos, so weit, also ich komme von hier, dann läuft er in die entgegengesetzte Richtung. Das ist ja so ein einfacher Kampf, einfacher Fluchtmechanismus. Und richtet er sich dabei auf den Spieler ein? Hängt es davon ab, wie ich auftrete, was ich habe, oder ist es egal? Also die kleinen Goblins, die auch so einen Level 50 Player angreifen, sind einfach dämlich. Und die clevereren, die rennen dann einfach weg. Sie sehen hier bei Flow, dem Spiel, gibt es drei Zustände, also weiß, grün und rot, sieht man im Hintergrund, in denen halt der Zustand der Figuren in der Welt durch Farben markiert wird. Rot heißt, die wollen mich angreifen, blau, die sind noch friedlich, und weiß bin ich in dem Fall als Spieler. Und das ist so ein Hinweis, man braucht nicht mehr Zustände als greift mich an oder nicht, also in diesem Spiel. Und das Ziel ist natürlich, so viele blaue Figuren wie möglich zu haben, dass man die in Ruhe aufessen kann. Die roten sind schwieriger zu essen. So, und dann ist eine der möglichen Entscheidungen, die getroffen werden, ist eine Bewegung, ist mit Bewegung verbunden. Es gibt viele andere. Alles, was so eine Figur machen kann, was sie aus Spielen kennen, ist eine der möglichen Entscheidungen. Aber von besonderer Bedeutung in der KI ist die Frage der Bewegung. Wie kommen die irgendwo hin? Man unterscheidet da zwischen verschiedenen, wie suchen, fliehen, ankommen, anpassen, separieren, also dass man nicht mit anderen zusammenprallt, aber dennoch zusammenbleiben, Cohesion, dass man sich eben in der Gruppe bewegt, so typische Herdenmechaniken, verfolgen oder rumwandern, so wie es sie patrouillieren. Hier sehen Sie das bei Pac-Man. Pac-Man ist ja ein ganz altes Spiel von 1981, 82. Und das ist unglaublich clever programmiert. Man denkt, diese Geister sind A, Teamspieler, also die arbeiten zusammen, um den Pac-Man einzufangen. Und B, sind sie aber auch unvorhersehbar, bis man sich den Code genauer anschaut, was manche gemacht haben. Und dann sieht man, der Rote will immer zu einem Punkt, nämlich dort, wo Pac-Man ist. Der verfolgt einen immer, der fährt immer hinter ihm her. Der Rosane, der geht zwei Felder vor Pac-Man. Also der geht dorthin, wo Pac-Man hinläuft, wenn er es hinkriegt. Wenn da eine Wand ist, dann verschiebt er diesen Punkt ein bisschen nach links. Und deswegen ist Pinky und Blinky, nee, Inky ist der Rote und Pinky ist der Rosane, die wirken so, als würden sie den Pac-Man immer einkreisen, weil der Rote ist, Inky ist immer hinter Pac-Man her und der Pinky ist immer vor ihm. Also der schneidet ihm den Weg ab. So, und dann gibt es halt noch andere. Also der eine geht dann irgendwie, also es gibt vier Algorithmen, aber vor allem der Rote und der Rosane sind die gefährlichen. Und ab und zu switcht das. Und dann versuchen alle Geister in einen Punkt im Labyrinth zu kommen, den sie nicht erreichen können. Das sehen Sie in diesem rechten großen Diagramm. Und dann kreisen sie so in ihrer Ecke. Ach so, ich kann Ihnen das, ich brauche es Ihnen nicht zeigen. Können Sie sich ja anschauen, wenn Sie es interessiert. So, und durch diese sehr, im Prinzip jeder Geist will immer nur einen Punkt erreichen und muss sich dadurch dieses Labyrinth arbeiten. Und an jeder Kreuzung sich dann überlegen, gehe ich nach links, rechts, oben, unten, um zu meinem Punkt zu kommen. Und das Clevere ist, wo ich diesen Zielpunkt hinsetze. Wenn alle zu dem Pac-Man rennen würden, wäre es langweilig. Dann würde ich sie alle hinter mir herziehen können. Aber dadurch, dass jeder ein eigenes Ziel hat, entsteht auch unterschiedliches Verhalten im Labyrinth. Und so konnte man durch ein sehr einfaches Verfahren ein sehr komplexes Verhalten aufbauen. Ich zeige es Ihnen doch mal. Jetzt habe ich so viel davon erzählt. Moment, da muss ich aber kurz mal schauen, ob ich es überhaupt mit habe. Und dann kriegen Sie auch einen Bildschirm. So, also hier ist Pac-Man. Hier sieht man auch die Namen. Shadow, ach, das ist Blinky, der Rote, nicht Inky. Pinky ist der, das ist Inky und das ist Clyde. Der ist dämlich, aber ja, der ist unberechenbar. Also der hat einen recht komplexen Algorithmus, um zu seinem Punkt zu kommen. So, der Rote ist, erstmal geht jeder in seine Ecke. So, sie haben die ersten 20 Sekunden, haben sie Ruhe. Jetzt aber geht Geht's los. Und Sie sehen, die laufen nicht alle den gleichen Weg. Und jetzt der Rosane geht voraus, aber weiß nicht, wo er mich kriegen soll. Die kann man auch, also gerade den Pinky kann man auch ablenken, indem man mal einfach in eine andere Richtung guckt. Und dann weiß er nicht, wie er hin soll. Es gibt auch einen Punkt, das ist dieser hier, ich weiß nicht, ob der jetzt noch funktioniert, wahrscheinlich nicht mehr. Hier können sie nicht hoch. Oh, hat er mich doch erwischt. Aber ich zeige Ihnen mal was. Dieser Punkt hier ist einer, da kommen Sie nicht hin. Weil Ihr Algorithmus dafür sorgt, dass Sie an jeder Kreuzung falsch abbiegen. Und da kann man sich das in Ruhe anschauen. Also Sie kommen irgendwann hin, aber das dauert eine Zeit, bis Sie das irgendwie auf die Reihe kriegen. So, aber man sieht jetzt, wie die vier, und ab und zu, irgendwann switcht das dann um, dann geht wieder jeder in seine Ecke. Weil da gibt es so einen Algorithmus oder so einen Timer, der halt sagt, in dem und dem Zeitabstand geh mal in deine Ecke. Man sieht dann auch, wie sie wirklich die Richtung wechseln. Aber je weiter man ist in dem Spiel, desto länger dauert das, bis in ihre Ecken gehen. Voll reingelaufen. Okay. So, also das ist Bewegungsform. Jetzt kann man sich fragen, wie das funktioniert. Das eine bei Bewegung ist, das muss man sozusagen, kommt vom Tisch, ist physikalische Simulation. Also Dinge bewegen sich, weil sie angestoßen werden und dann fallen die irgendwo hin. Das war überhaupt nicht so geplant. Im Gegenteil, der Computer muss dann aus diesen Situationen wieder das Beste machen und zurück zu seinem Plan kommen. Ob das jetzt ein Motorrennen ist, habe ich Ihnen ja schon erzählt, von dieser Racing Line. Und wenn Sie das Auto abdrängen, dann muss er erstmal zu seiner Racing Line zurück. Aber er selber verlässt diese Racing Line nur zufällig, aber nicht so stark, wie man das nur erreicht, wenn man einen Unfall verursacht. Oder Little Big Planet, wo man dann zum Teil durch Explosionen oder so die Gegner irgendwo hinschleudern kann, ohne dass die dahin wollten. Das Wichtigste ist bei Bewegung die Wegfindung. Es ist überhaupt nicht so einfach für einen Computer, durch ein Gelände zu laufen, wenn es nicht einem konkreten Pfad entlang läuft. Also bei Pac-Man geht es, weil es immer es gibt Wände, dann kann ich irgendwie nach links oder rechts abbiegen. Aber wenn ich ein offenes Gelände habe, muss ich überlegen, ich will von hier nach da und entweder gehe ich einfach die gerade Linie, das funktioniert aber nur, solange keine Hindernisse im Weg sind. Oder solange ich eben nicht als Programmierer ihm sage, mach mal nicht die gerade Linie, sondern geh mal einen Umweg. Es gibt verschiedene Algorithmen, das sehen Sie oben, Case 1, 2, 3. Also dass man zum Beispiel immer versucht, immer in X-Richtung die Zielkoordinate zu erreichen und dann in Y-Richtung. Da entsteht dann so eine Zickzack-Linie, wenn ich so ein Feld habe, weil ich ja immer an der Wand entlang laufe. Sieht sehr merkwürdig aus. Eine Möglichkeit ist, dass man nur einmal, also man berechnet die Möglichkeit, dass ich dann einmal diagonal laufe und dann wieder gerade. Eine andere ist, dass ich sowas wie Kurven einbaue, also dass ich eben nicht sofort die X-Position wechseln kann, sondern das muss ich muss dann erstmal in Richtung weiterlaufen, in die ich vorweggegangen bin. Also ich habe sowas wie Schwung. Bei Fahrspielen, bei Rennspielen ist das so, ich kann nicht einfach in die Kurve gehen. Das ging nur bei sehr frühen Rennspielen, sondern ich rutsche dann erstmal ein bisschen weiter nach oben. So, und die inzwischen es hat sich inzwischen ein Algorithmus durchgesetzt, den Sie auch nur so halb verstehen müssen. Wenn Sie den nicht programmieren wollen oder in der Informatik KI hören, müssen Sie den nicht wirklich kennen. Aber Sie sollten wissen, dass es ihn gibt, den sogenannten A-Star. A-Star sehen Sie unten so als Beispiele. A-Star guckt sich an, ich bin grün, ich will zu rot und durch blau kann ich nicht. So, dann schaue ich, aber ich weiß ja, wo rot ist, als Computer. Der Computer weiß, wo rot ist. Und der guckt erstmal in jeder Umgebung an, wenn ich dahin gehe, was bringt mir das? So, es gibt so einen Nutzen, so eine Nutzenfunktion. Und von jedem, und dann gucke ich mir den nächstbesten an. Also der mich am besten zum Ziel führt, den schaue ich mir als nächstes an. Und von dem gehe ich dann wieder aus und dann baut sich langsam so ein Baum auf an möglichen Wegen, bis ich zum roten Ziel komme. Und sobald das rote Ziel gefunden wurde, wird rückwärts der günstigste Pfad gewählt. Also erstmal gucke ich mir so einen Riesenbaum aus, wenn ich in die Richtung laufe, bringt mich das meinem Ziel näher. Und natürlich ist der direkte Weg nach rechts ist besser erstmal, weil ich ja direkt auf Rot zulaufe. Aber danach geht's nicht. Danach muss ich nach oben oder nach unten gehen. Und das heißt, hinterher merke ich dann, ich hätte ja direkt nach unten gehen können, also schräg nach unten. Ich muss nicht erst nach rechts, sondern nach unten, sondern es ist günstiger, in der Summe ist es günstiger, direkt nach rechts unten zu gehen. Und dann wird geguckt, ich kann nach rechts oben oder nach rechts unten. Das ist das Billigste. Also das führt mich meinem Ziel näher. Da sehen Sie, der Wert ist 54, 40, 54. Wenn ich nach oben gehe, ist 60 und nach links ist es sogar 74. Das gucken wir uns erstmal gar nicht an. Man guckt also zuerst mal die billigsten Varianten an. Und dann habe ich die Möglichkeit, gehe ich, wenn ich nach rechts gehe, erst nach oben, nach unten, ist dann egal. Er guckt sich jetzt zuerst mal unten an und arbeitet dann weiter. Ich muss noch weiter runter, es wird noch teurer, aber es geht nicht besser. Und so sehen Sie dann zunehmend, wie diese Funktionen besser werden. Und irgendwann bin ich bei dem Roten und dann gehe ich zurück, die billigsten Felder und habe dann meinen Pfad. Der Vorteil vom A-Star ist, er ist vollständig. Wenn eine Lösung existiert, dann wird sie auch gefunden. Also wenn ich irgendwie durch dieses Terrain durchkomme, dann findet der Algorithmus auch den Weg. Der ist recht teuer, also es kostet viele Ressourcen, hat aber den großen Vorteil, man kann das Terrain umbauen. Also wenn der Spieler irgendwelche Kisten fallen lässt auf dem Weg oder irgendwas kaputt macht, eine Brücke, dann findet man einen neuen Weg. Das ist was anderes, so bei den Pac-Mans, da ist das Labyrinth immer bekannt, da kann ich ganz anders vorgehen. Hier aber muss ich damit rechnen, dass sich das Labyrinth verändert und ich muss dann spontan oder dass sich die Strecke verändert und ich muss spontan neue Wege finden. Der A-Star ist auch optimal. Es wird immer die optimale Lösung gefunden, also die am kürzesten ist. Existieren mehrere optimale Lösungen, also untenrum oder obenrum zum Beispiel, wird eine davon gefunden, abhängig von den Implementierungsdetails, ob ich im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn zum Beispiel meine Entscheidungsmöglichkeiten ablaufe. Und er ist optimal effizient. Es gibt keinen anderen Algorithmus, der die Lösung unter Verwendung der gleichen Heuristik schneller findet. Also der hat so eine Heuristik ist in dem Fall, er geht mal davon aus, dass der direkte Weg billig ist. Und es gibt, wenn ich diese Heuristik ansetze, dass der direkte Weg, also direkt aufs Ziel zu, dass das das Beste ist, finden Sie keinen Algorithmus, der das genauso schön löst oder schneller macht. Das kann man alles beweisen. Das ist Aufgabe der theoretischen Informatik, zu solchen Algorithmen Aussagen zu treffen, wie das ist der Beste oder der ist optimal und vollständig. Aber das führt dann dazu, dass, weil er vollständig optimal und optimal effizient ist, dass er sich bei Computern inzwischen durchgesetzt hat, gerade bei Computerspielen, weil er dann doch im Verhältnis zu Alternativen günstiger zu implementieren ist. Wenn Sie das interessiert, da gibt es Tutorials, Codebeispiele im Netz. Also man muss sich das mal in Ruhe anschauen. Es gibt Videotutorials, die das in Ruhe erklären. Sie können mitnehmen, Pathfinding ist ein gelöstes Problem in der Regel. Das Problem ist, was machen wir mit Welten, in denen manche Hindernisse bekannt sind, sowas wie Bäume oder Felsen oder irgendwelche anderen Dinge. Hier sehen Sie es in World of Warcraft. Was man macht, man lässt die KI nicht beliebig durch diese Welt laufen. Das wäre sehr mühsam. Also Sie sehen ja hier bei dem A-Star, das geht von so einem Schachbrettmuster aus. Also eigentlich von einem Tiled Environment. Dann geht's, weil ich sagen kann, ich gehe einen Schritt weiter. Bei Pixeln, Sie können nicht sagen, ich gehe einen Pixel weiter, dann wird der viel zu schnell, viel zu groß. Also muss ich die Welt in sowas wie Schachfelder einteilen, was nicht immer funktioniert. Eine Variante ist sogenannte Navigation Meshes. Also die bauen ein unsichtbares Gitternetz über die Welt und sagen, du kannst dich immer nur von einem Punkt zum nächsten bewegen. Es ist ein bisschen wie so ein Spielfeld in einem Brettspiel. Also man kann sich immer nur entlang einer Linie von einem Punkt zum nächsten bewegen. Und da kann ich dann den A-Star ziemlich gut drauf aufsetzen. Und ich habe, wenn ich genügend solche Meshes habe, solche Waypoints habe, habe ich auch eine gewisse Varianz. Also wenn ein Waypoint versperrt wird, weil der Spieler da was in den Weg legt oder da steht ein Spieler im Weg zum Beispiel, dann finde ich einen Weg drumherum. Bis auf diese Flaschenhälse wie auf der Brücke. Wenn in der Brücke jemand steht, kommt die KI nicht vorbei. Auch hier habe ich Ihnen einen schönen Film mitgebracht. Also das ist, der ist wieder ein bisschen älter. It's still a kind of problem. Es ist immer noch, Sie kennen auch Spiele, in denen das ein Problem ist, aber es ist nicht mehr so schlimm wie in dem Film. Man versteht aber diese Fehler, wenn man, wie in der Matrix, diese Navigation Meshes, die da drunter liegenden, sieht. Hier ist Oblivion. So, der will jetzt zu dem Spieler kommen, aber er kommt nicht rein. Weil er keine Eigen... Also er kommt hier nicht hin, weil er hier hat der... Haben die Entwickler vergessen oder die Level-Designer. Hier will er direkt hin, aber hier sieht er nicht, dass er nicht hochkommt. So, und die haben aber... Das ist ein schönes Beispiel, weil er immer gegen diese Kiste rennt, die da im Weg steht. Und die ist wahrscheinlich, haben sie erstmal Navigation Meshes gesetzt und dann hat irgendein Level Designer auch schon diese Kiste hingelegt, aber das haben sie da nicht mehr gegengecheckt, weil das ein Level irgendwo war. Und dann läuft dieser Roboter immer in diese Kiste und schießt dann auch noch auf einen Gegner, der gar nicht mehr da ist. Das ist ein typisches Navigationsproblem. Das ist ein schönes Beispiel, weil der hier angreift, aber die Navigation Mesh reicht nicht hier rüber. Jetzt muss er außen rumlaufen. Also man hat nicht vorgesehen, dass der hier runterspringen kann oder da hochspringen kann. Das Tier könnte das. Aber, also so wie der Charakter ja auch. Aber es kommt da nicht hoch und muss wieder außen rumlaufen. Weil hier gibt es keine Verbindung in der Mesh. Und dann kann die KI nur sagen, okay, laut A-Star muss ich außen rum. Such mir mal den kürzesten Weg und gleich kommst du wieder an. Da ist sie schon wieder. Das ist auch Oblivion. Hier ging man davon aus, dass hier ein Vorsprung ist, wo normale Creatures nicht hinkommen. Blöderweise ist es eine fliegende Kreatur. Und ihre Navigation Mesh sieht es nicht vor. It's a flying creature, but it's stuck on the ledge. Also das passiert dann halt. Andere Probleme bei Navigation Meshes ist, dass sie wieder so, das ist so, der erste Level-Designer hat es gemacht, der zweite war auch, wir brauchen, es ist zu leer, wir brauchen noch ein paar Säulen. Und dann führen die Navigation Meshes durch Säulen durch und die Collider der Säulen werden von den KIs aus wieder Kostengründen nicht berücksichtigt, weil man davon ausgeht, die bewegen sich ja eh nur auf ihren Navigation Meshes und dann kann es halt passieren, dass die mal locker durch die Wände durchgehen. Oder durch Wände durchschlagen können oder sowas, weil die Attack Animation respektiert nicht die Wände und sowas. Hier ist auch so ein Beispiel, so eine Brücke. Und der arme Affe muss jetzt hinten hoch über die Brücke laufen. Und ich gehe rein und der arme Kerl bleibt ihm nichts übrig, weil hier wieder keine Verbindung ist. Und das ist alles Aufgabe von Level, auch so wie man ein Behavior Tree, kann der Level Designer auch Navigation Meshes platzieren. Das kann man machen, weil der muss die KI dafür nicht programmieren, der muss nur diese Punkte setzen. Und der muss sich jetzt einen Weg überlegen, wie er da durchkommt, aber der glitscht sich einfach durch den Berg. Und kann er auch daraus schießen, weil wiederum, naja... hinten rum und so, und da, also da war es die gleiche Höhe und hat man wieder nicht eingesehen. Das ist Mass Effect und die hängt jetzt hier fest. Das kennt man, dass dann irgendwelche Gegner in solchen Ecken festbacken, weil da ist ein Punkt in der Mesh und da begeistert sich eine Kollision. So, und dann kann er sich nicht mehr bewegen, weil er halt festhängt. Also er hat sich praktisch in so eine Ecke geglitscht. Und das ist gar nicht so einfach. Also bei manchen Spielen muss man dann abbrechen an der Stelle und den Level neu laden oder zum letzten Checkpoint zurückgehen. Der rennt immer noch da lang. Bis zum Ende der Zeiten. Der fliegt immer noch an sein... Das ist jetzt gemein, weil sie so zur Dramaturgie und zum Abschluss des Films nochmal die blödsten KIs zeigen. Da ist YouTube ja auch ganz großartig drin, also so sich lustig machen über Spiele, Algorithmen, da finden sie alle möglichen Kompilationen von dämlichen KIs oder schlechter Physik oder irgend sowas. Aber es ist natürlich auch in so einem Spiel dann komisch, dass es zu solchem Verhalten kommt. So, eine Möglichkeit, das zu umgehen, das ist eine Navigation Mesh, ist, also neben diesen Navigation, also Waypoints, das sind ja Waypoints, das ist noch gar nicht das Mesh, hier ist das Mesh, ist, dass sie sagen, ich positioniere nicht einzelne Punkte, Waypoints, sondern eben eine Mesh, also so wie so ein 3D Objekt halt auf die Ebene und die KI kann sich innerhalb der Polygone bewegen. Also ich muss nicht nur die Welt gestalten als Level Designer, sondern auch die begehbaren Pfade im Vorfeld. Das ist für so eine KI dann deutlich einfacher, wenn sie nicht ständig Kollisionen überprüfen muss. Das Problem ist, kann halt sein, dass ich entweder die Waypoints oder die Mesh nicht richtig setze, weil ich dann übersehen habe, dass da ja ein Torbogen ist oder dass man diese Plattform hoch kann. Aber bei Meshes ist es dann auch sowas wie möglich, wenn ich auf den einen Teil der Mesh verdecke als Spieler oder durch irgendein Hindernis, dann kann ich trotzdem innerhalb der Mesh außenrum rumlaufen und laufe dann nicht gegen diesen Block wie dieser arme Roboter, der halt auf seinen Waypoint-Pfad hat irgendein Level-Designer ihm so eine Box gesetzt und dann rennt er da immer gegen. Bei einer Mesh könnte er dann elegant rumlaufen und sich auch dem Spieler annähern. Das gibt es inzwischen bei Unity und auch bei Unreal, lässt man so eine Mesh automatisch gestalten, indem sie einfach ihre Objekte positionieren im Level, dann sagen, das ist statisch, das ist unverrückbar und dann programmiert, dann schreibt ihnen die Unity, alle anderen Flächen werden halt durch so eine möglichst große Mesh abgedeckt und darauf bewegt sich dann die KI. Das Problem ist, sobald sie im Level Design etwas ändern, müssen sie die Mesh neu berechnen. Ansonsten haben sie die alte Mesh auf der neuen Geometrie und dann entstehen solche Probleme. Aber das ist die Lösung seit ein paar Jahren und damit viele der Probleme, die wir im letzten Film gesehen haben, ergeben sich dann nicht mehr. Es sei denn, dass sie von Hand sagen müssen, Moment, hier ist zwar eine Ledge, also so eine Kante, aber zieh doch die Mesh mal rüber, weil fliegende Kreaturen können da lang. Problem ist wahrscheinlich, wenn sie die gleiche Mesh für alle nehmen, fliegende, kriechende, laufende und so, dann haben sie sowas, dass die Kriechenden kommen da nicht hoch und dann kommen die Fliegenden auch nicht hoch. Eine andere Variante, wie sie mit Bewegung umgehen, die im Grunde genommen einfachste, sind die Bewegungsskripte. Fängt ja in Gallagher an, dass sie gar nicht irgendwelche Wegfindungen, Waypoints und Meshes und sowas haben, sondern einfach sagen, okay, du gehst genau dahin. Auch nicht mal, also im Prinzip entlang eines Pfades, aber nicht entlang, da wird gar nichts mehr entschieden auf diesem Pfaden. Das ist, wie gesagt, Gallagher fängt damit an, mit diesen Formationen, die sind immer gleich, kann man auch genau vorhersehen. Wenn man es weiß, kann man die auch gezielt auf ihren Formationen abschießen, weil man weiß, der kommt hier lang und dann kann ich sie alle einen nach dem anderen abschießen. Das ist aber bis heute die Kerntechnik, um eine kluge KI vorzugaukeln, ist, dass man das vorher skriptet. Das Verhalten. Sobald ich das Terrain betrete, wie hier in, ich glaube, Far Cry, doch, das wird Far Cry sein, sobald ich diese Gegend betrete, rennen alle, die da sind, entlang ihrer Pfade und verstecken sich in den Häusern. Also hier ist so eine Mischung aus geskriptet und die sehen ja zum Teil solche Waypoints, in denen man sagt, okay, wenn du auf dem Point bist, dann kannst du nach rechts, an dem kannst du sogar nach oben. Also diese Waypoints haben eine Menge Informationen, die KI dann auswerten kann. Aber ich kann halt auch sagen, als erstes greifen die an, der von dort, der von da und der Zeit, das ist in der Regel alles geskriptet. Und die klügsten Entscheidungen, die sie in KIs finden können, sind in der Regel geskriptet und nicht aufgrund von raffinierten Algorithmen entschieden. Das weiß man im Einzelfall aber nicht. Man weiß es dann, wenn die KI sich einmal echt klug verhält, zum Beispiel der geht Cover, der greift von rechts an, der holt Hilfe und hinterher nicht mehr. Dann weiß man, das erste Mal, dieses eine Mal, das war halt von den Programmierern so vorgesehen und alles andere, wenn sie sich dann dämlich verhalten und Schutz suchen hinter explosiven Fässern oder sowas, das sind ja ganz beliebte Fehler bei KIs, dann hat man es nicht mehr mit einem Skript zu tun, sondern mit einem Entscheidungsalgorithmus. Spezialfall bei Rennspielen hatte ich Ihnen ja in der Rennvorlesung jetzt schon erzählt, also bleib auf der Linie und die KI kann perfekt fahren, aber sie sollte es halt nicht. So, Bewegungsanalyse. Wenn Sie die Bewegungsformen in Spielen analysieren, schauen Sie sich an, bewegen sich die KIs individuell, jede für sich, oder in Gruppen, dass sie auch in Gruppen vorgehen können, also aufeinander Acht geben zum Beispiel. Wird die Bewegung von anderen beeinflusst? Oder rennt jeder zum Teil bei alten Spielen dann auch übereinander? Also zumindest eine Kollisionserkennung sollte da sein. Aber es kann sich halt nur einer dort verstecken, versucht der andere sich dann auch dort zu verstecken oder rennt der woanders hin? Und rennt der schon vorher woanders hin oder erst wenn er, also der erste versteckt sich, der zweite versucht sich dort zu verstecken, hätte ja sehen können, dass da was ist und rennt dann woanders hin oder verteilen die sich im Raum? Müssen die AIs den Weg selber bestimmen oder können sie das selbst bestimmen oder folgen sie festen Pfaden? Das ist manchmal gar nicht so einfach. In Horizon, das Wenn Sie das Spiel kennen, Horizon Zero Dawn, kann man sich ja die Pfade der KIs anzeigen lassen. Das ist ja Teil der Spielmechanik, Show Path, dass Sie diese Kreaturen beobachten, diese Maschinen beobachten und dann ihren Pfad markieren können. Also da sieht man so richtig den Weg, den die entlang gehen, aber jetzt nicht hier in meinen Bildern, den die entlang gehen, und dann kann man sich darauf einstellen. Also dann kann man richtig sehen, okay, die patrouilliert hier lang und die läuft immer im Kreis und hier guckt sie sich nochmal um. Ist im Grunde genommen sowas wie Automapping. Also früher musste man Karten selber malen, aber Reveal Pass, haben wir das irgendwie? Gar nichts, KI Pass. Inzwischen gibt es halt Automapping von den Spielen, die sorgen dafür, dass sie die Karten nicht mehr malen müssen. Und so kann man durch längeres Beobachten der KI auch rausfinden, wo die lang geht. Und hier gibt es so eine Spielmechanik, die ihnen das auch abnimmt und dafür sorgt, dass sie sehen, wo ist eigentlich wo geht die KI entlang, und dann kann ich mich verstecken oder sie aus dem Hinterhalt angreifen und all solche Sachen machen. Ist aber leider, gibt es hier kein überzeugendes Bild, was ich Ihnen zeigen kann. So, dann gucke ich mir an, gibt es eine realistische Wanderbewegung, also dass die KIs so entlang wandern und dann sind sie auch mal weg und man weiß nicht, wo sie sind, dann gehen sie mal plaudern mit ihren Kollegen oder gehen einen Kaffee trinken oder was auch immer. Oder links, rechts, links, rechts. Bei Horizon ist es gut, das sind Maschinen, denen traut man zu, dass sie immer nur im Kreis laufen. Bei menschlichen Figuren erwartet man irgendwie eine Form von Verhalten, was glaubwürdiger ist. So in Uncharted, das ist sehr schön, weil die da immer rumwandern und ihre Gebiete abpatrouillieren. Wenn sie sich dann treffen, dann siehst du was, ich habe nichts gesehen, alles ruhig. Und dann quatschen sie ein bisschen und dann geht es weiter. Also alles sehr, so wie man das von so Wächtern, die sich langweilen, auf ihrer Streife erwarten würde. Und erst wenn man einen rausnimmt aus dem Spiel und die anderen das mitkriegen, dann Alarm, dann rufen sie rum und sind ganz aufgeregt und versuchen den Spieler zu erwischen. Und dann kann man sich die Frage stellen, gibt es eine physikalische Simulation, die dem zugrunde liegt? Und nicht nur, dazu gehören natürlich auch Ragdoll-Effekte, also wenn die fallen, fallen sie realistisch, aber auch sowas, kann ich die wegschubsen oder kann ich sie runtertreten oder irgendwas, kann ich irgendwas machen, sodass es dann zu Bewegungen kommt, die in der KI gar nicht vorgesehen waren, kann ich sie abdrängeln oder so, und wie reagiert die KI darauf? Gucken Sie sich das mal an, was für Bewegungen es gibt, und dann gibt es eben, können Sie rennen, fliehen, verstecken, bleiben Sie zusammen, angreifen, was für Bewegungen gibt es dann eigentlich? So, und als letzten Punkt gibt es noch eine taktische Analyse, also die kurzfristige Entscheidung unter Berücksichtigung vorhandener Ressourcen, zum Beispiel durch, hier sehen Sie mal aus so einem Cover-Game, also es gibt verschiedene Punkte, an denen kann man sich gut verstecken, es gibt Schatten, ist Schatten, in denen man dann besonders gut halt irgendwie snipern kann. So, und jetzt kann ich so einer KI nicht nur sagen, beweg dich von A nach B entlang deiner Waypoints, sondern in Situationen des Angriffs, sowas wie zum Beispiel, do I have ammo? Yes, no. Wenn ich Munition habe, can I see enemy? No. Dann jagt man den Feind, also such ihn, lauf rum. Yes, wenn ich den Feind sehen kann, is there cover nearby? Yes, take cover. Wer weiß denn, dass cover nearby ist? Man darf so einer KI ja jetzt nicht unterstellen, dass sie einen Schutz von einem Nichtschutz unterscheiden könnte. Aber die Level-Designer haben mir da gesagt, okay, ich habe hier vier Säulen in diesem großen Raum. Hinter einer kannst du dich verstecken. Oder hinter der Ecke kannst du dich verstecken. Oder hinter den Fässern da in dem rechten Raum. Oder im Schatten. Das gilt alles als Cover. So, und dann sagt die KI, wenn ich jetzt Cover suchen soll, weil mein Entscheidungsbaum das so vorsieht, dann suche ich mir den nächstgelegenen Waypoint mit dem Icon Cover. Also da, wo halt, das kann man ja sagen, die alle Cover markierten Waypoints bitte mal ausgeben und rennen zum nächsten. Oder wenn ich keine Cover habe, greife ich an. Wenn ich keine Munition habe, dann gehe ich wieder, is cover nearby? Yes, take cover. Dann muss ich erstmal mich verstecken und ansonsten nachladen. Also das kann man sehr schön, könnte man das auch mit Behavior Trees modellieren. Sie können auch sagen, wenn der Spieler sichtbar ist, dann geh zu einem Sniping-Ort, also geh in den Schatten. Sie müssen nur Ihre Waypoints gut taggen, also mit entsprechenden Hinweisen versehen. Und dann kann man solche taktischen Entscheidungen durch eine Behavior Tree oder Decision Tree oder eine State Machine sehr einfach modellieren, weil Sie ja nur die Punkte auswerten müssen, die im Level sind, die man als Spieler aber nicht sieht. Das sind dann halt unsichtbare Objekte, was ich Ihnen ja schon gesagt habe. Das sind so Orte, die ich markieren kann als Level-Designer, sieht man auch im Editor durch irgendwelche Kugeln oder farbige Flächen. Und die enthalten alle relevanten Informationen, weil die KI das nicht kann. Die KI kann nicht in die Welt gucken und sagen, da hinten ist Schatten, da verstecke ich mich. Also es könnte sie, aber es ist dann doch sehr unzuverlässig, dann versteckt sie sich plötzlich in einem Schatten unter dem Baum. Also dann kann man sie von hinten sehen. Das ist dann nicht so klug. Also muss man ihr sagen, das ist ein guter Schatten, das ist ein schlechter Schatten und das macht man am besten, indem man Waypoints setzt. Andere Möglichkeiten der taktischen Analyse ist die Einteilung der Welt dann doch wieder in so schachbrettähnliche Flächen und dann zu bewerten durch so Influence Maps, wie groß ist eigentlich mein Einfluss auf dieses Gebiet. Gerade bei Real-Time Strategy Games, also bei so Strategiespielen, nicht nur Real-Time, auch normalen Strategiespielen, ist das eine gängige Form der Analyse, was sind gute Felder, was sind schlechte Felder und wo sind sie neutral. Sie sehen das hier aus Sicht des grünen Spielers oben. Gut sind, das ist meine Basis und dann gibt es halt besonders gute Cover oder besonders gute Schutzmöglichkeiten und mein Einfluss nimmt ab, wenn ich zum roten Gebiet vorgehe. Und hier sieht man dann auch seine Einheiten. Also die Einheiten sind kreisförmig markiert. Und es gibt den Punkt mit Null, das ist die Front. Die Front ist eben keine feste Größe, sondern die Front ist der Ort, wo die beiden Einflüsse sich gegenseitig aufheben. Und auf der anderen Seite, je weiter ich in feindliches Gebiet eindringe, desto geringer wird mein Einfluss, er wird sogar negativ, es ist sehr gefährlich, dahin zu gehen. Und es lohnt sich, erstmal die Punkte einzunehmen, wo mein Einfluss nicht ganz so schlecht ist, also so mit minus 1 und minus 2. Oder vielleicht die mit Null, da komme ich am besten hin. Und das ist dann wieder Grundlage einer Entscheidung, was mache ich eigentlich, wie verteile ich meine Ressourcen, in dem Fall vielleicht meine Einheiten, um dafür zu sorgen, dass ich einerseits mehr Gebiet gewinne und andererseits dem Gegner verhindere, dass er mehr Gebiet hat. Und dann haben Sie sowas wie Flanke, Front, Nachhut, das sind alles solche Begriffe, die man aus dem militärischen Jargon kennt, die aber in Strategiespielen, also jetzt zumindest in Strategiespielen, in denen es ums Kämpfen geht, dann halt entsprechend auch benutzen kann und auf solchen Influence-Maps abträgt. Auch das ist eine ein gängiger Algorithmus. Sie sehen das hier, die Mechanics für Influence-Maps, die man bis heute in solchen Spiele-Genres findet. Taktikentscheidungen hatte ich ja schon gesagt, die laufen genauso ereignisgesteuert ab. Sobald ein bestimmtes Ereignis eintritt, wird das taktische Skript abgespielt. Beweg dich dorthin, lad nach, geh dann dahin, take cover und ziele. Das kann man nicht der KI überlassen, könnte man machen, aber vielleicht macht sie dann was Falsches. Das wird einfach abgespielt als Skript und insbesondere, wenn Sie eine Gruppe von KIs haben, dass die unterschiedliche Positionen einnehmen und das dann auch wirklich zuverlässig machen, ist es das Einfachste, das als Handlungssequenz einzuprogrammieren und danach zu sagen, und ab jetzt viel Glück. Also die erste Position ist optimal und danach muss ich die KI irgendwie verhalten. Und gerade in so Open-World-Spielen wie Far Cry kann man dann halt erstmal die positionieren lassen, dann geht man hinten rum, platziert Sprengfallen, macht irgendwas und lässt ein Auto in dieses Camp fahren. Also dann kann man mit der KI relativ gut spielen, weil die sich ja dann auf sich selbst verlassen muss. Wenn Sie also eine taktische Analyse machen von Spielen, schauen Sie sich, welche Daten von der Umwelt werden überhaupt aufgenommen, sind erforderlich und ist die Kooperation der Nichtspieler nötig. Sie werden aber in Ihrem Beispielspiel keine Taktikanalyse, also nehmen Sie kein Spiel, wo Sie Taktikanalysen machen müssen. Das ist extrem komplex und ist auch sehr gut versteckt. Es ist also gar nicht so einfach, das rauszufinden. Es ist viel einfacher, so eine KI als NPC zu analysieren, als solche Entscheidungen wie in Civilization. Wo läuft, wo baut der was auf und warum baut er was auf? In StarCraft weiß man inzwischen, Sie haben ja diesen Fog of War, da sehen Sie nichts. Und wenn Sie auf besonders schwer spielen, der Computer hat dann einfach keinen Kriegsnebel, der sieht sofort alles. So, und der weiß auch, was Sie bauen und da muss er keine Scouts schicken und so. Warum muss er das nicht? Weil er schummelt. So, das kann man machen, aber das weiß man nicht. Man vermutet es und irgendwann wurde es dann auch bestätigt, dass es eigentlich egal ist, ob Sie also sich verstecken, weil der Computer einfach ausnutzt, dass er sowieso weiß, was Sie machen. Also insofern, das ist eine Form von taktischem Vorteil, den er hat, um danach seine strategischen Nachteile auszugleichen, weil Computer in der Taktik noch einigermaßen zuverlässig arbeiten, wenn sie einen guten Entscheidungsbaum haben, aber strategisch, so als langfristige Planung, da sind Computer notorisch schlecht drin weil sie so lange gar nicht in die Zukunft vorhersehen können, und dann bauen sie irgendwas völlig Falsches auf Grundlage einer Information, und dann ist das ganze Spiel anders. So, wir fassen zusammen: Die Analyse einer KI beschränkt sich auf diese vier Module, also beschränkt sich, aber sollten Sie mal zunächst beschränken auf die vier Module: Weltinterface, also welche Modalitäten werden wahrgenommen und wie werden sie verarbeitet, auf die Entscheidungen, was kann man überhaupt machen und wie kommt man zu seinen Entscheidungen als KI. Insbesondere eine Entscheidung ist die der Bewegung. Schauen Sie sich mal die Bewegungsform an, also was sind für Bewegungen möglich und wie wird das von der KI ausgeführt. Und wenn es sowas gibt wie Taktik, dann überlegen Sie sich halt mal, welche Daten ausgewertet werden und kooperieren die. Denn es kann ja auch sein, ich skripte die so, der eine holt Hilfe, der sucht Schutz und der greift an. Das sieht erstmal total kooperativ aus, aber anschließend arbeitet dann noch jeder für sich. Das ist was anderes als eine echte Kooperation, wo die auch untereinander, der greift an, der kommt von der Seite und so. Das sind in moderneren Spielen oder in Spielen mit aufwendigerer KI, gibt es Kooperationen tatsächlich der KIs untereinander. In älteren Spielen ist es meistens dann doch nur geskriptet und danach arbeitet jede KI, als wäre sie alleine, und alle greifen an und alle verstecken sich, und dann kommt natürlich nichts Sinnvolles bei rum. Gut, damit wären wir mit dem ersten Teil durch, machen jetzt 10 Minuten Pause, es sei denn, Sie haben noch Fragen, Anmerkungen, Ergänzungen, und wir sehen uns dann um 35 hier wieder, 10:35 Uhr.